Das glauben wir von ganzem Herzen. Weil Gott es gesagt hat, deshalb Amen. Stimmt es. Und deshalb wird es auch so sein. Wenn der Herr sagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten, und ich komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr da seid, wo auch ich bin, dann ist das Ja und Amen.
Amen.
Dann stimmt das. Und darüber freuen wir uns. Nur hat Paulus an die Hebräer geschrieben, dass auch die alttestamentlich Heiligen ohne uns nicht vollendet werden konnten. Und so müssen auch wir warten, bis aus allen Zeitaltern alle, die Gott erwählt hat, herausgerufen und alles seinen Höhepunkt, seinen Abschluss und die Vollendung erreichen wird. Gemeinsam werden wir dann mit Abraham, Isaak und Jakob, mit allen Männern Gottes, mit allen Kindern Gottes und mit dem ganzen Himmel, werden wir dann den Herrn loben und preisen. Wie dankbar können wir sein für die Offenbarung seines Wortes und seines Willens. Ich glaube, sein Wort wird uns immer kostbarer. Mir geht das so. Und ihr wisst, wir haben uns ja seit Jahren schon in das Wort vertieft. Wir haben auch festgestellt, dass wir oft Predigten übersetzt haben und plötzlich wurde uns vieles ganz neu. Es wurde uns groß. Wir sahen neu die Zusammenhänge des Heilsratsschlusses unseres Gottes. Auch dafür sind wir von Herzen dankbar. Als der Chorus vorgeschlagen wurde, dies ist der Tag, habe ich ja an das Wort aus Nehemia 8 denken müssen. Ich will es nur eben lesen und dann kommen wir gleich für einige Minuten zum Epheserbrief zurück, vielleicht noch zum Johannesbrief. In Nehemia Kapitel 8 steht, zweiter Teil von Vers 9, nebst den Leviten, die das Volk unterwiesen, Folgendes zu dem Volke zu sagen, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht. Das ganze Volk hatte nämlich beim Anhören der Worte des Gesetzes zu weinen begonnen. Dann fuhr er fort. Gehet hin, esset fette Speisen und trinkt süße Getränke und lasst auch denen, für die nichts zubereitet war, Anteile zukommen. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht niedergeschlagen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. So beruhigten denn die Leviten das ganze Volk, indem sie ihnen sagten, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht niedergeschlagen. Ihr könnt ja weiterlesen. Welch ein wunderbares Wort. Ein Tag, den der Herr gemacht hat. Wer das Ganze liest, den Zusammenhang kennt, weiß, worum es ging. Das Laubhüttenfest wurde neu gefeiert. Das Volk war zurückgekehrt. Es war ein besonderer Tag. Ein Tag, den Gott gemacht hatte. Ein Tag, an dem Verheißungen erfüllt waren. Denn Gott hatte ja gesagt, nach 70 Jahren werde ich euch wieder zurückbringen. Die Zeit war um. Sie kamen zurück, haben auf dem alten Fundament neu aufgebaut, haben das Volk belehrt und haben den Herrn gelobt und gepriesen. Die Zeit unserer babylonischen Gefangenschaft ist um. Wir sind heimgekehrt, haben den alten Grund und Boden freigeschaufelt, die alten Grundmauern und Fundamente gefunden. Gott sei Dank dafür. Und es steht ja geschrieben in 1. Korinther 3, Vers 10 vielleicht, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, und das ist Christus. Wir sind Gott so dankbar, dass all die Dinge, die verschüttet waren, die zugedeckt waren, die durch Auslegungen so verdeckt waren, die sind weggenommen worden, und wir dürfen die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi erblicken. Nehmt es doch so hin aus dem Munde des Herrn, dass auch wir durch dieses Wort getröstet und aufgerichtet und ermutigt werden sollen. Seid still, weint nicht mehr. Dieser Tag ist dem Herrn heilig. Und wenn ich daran denke, in wie vielen charismatischen Versammlungen gerade dieser Chorus mit aller Macht gesungen wird, dies ist der Tag, dies ist der Tag. Ich glaube, Bruder Schmidt kann sich gut daran erinnern, als wir beide nach Düsseldorf fuhren und dort sogar den Präsidenten der vollen Evangeliumsgeschäftsleute, dem es Schikirien gehört haben, ein alter Freund Bruder Brennims, und man sang auch diesen Chorus dort. Und irgendjemand, der hatte den Mut, aus 2. Chronik, was ist 2020, den Vers als Weissagung zu geben: Höret auf Gott, so wird's euch wohlergehen. Höret auf seine Propheten, so werdet ihr siegen. Das war die Weissagung, die da gebracht wurde. Schöne, charismatische Versammlung. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wie wir beide da empfunden haben. Man kann Dinge sagen, ohne dass überhaupt begriffen wird, worum es geht. Wir dürfen als eine kleine, verscheuchte Herde, die nirgendwo einen Ruheplatz gefunden hat, denn wir kommen nur da zur Ruhe, wo Gott mit uns in die Ruhe Gottes kommen kann. Und die ist nur da, wo er sein Wort offenbaren kann. Aber bei solchen Veranstaltungen gehen einem ja Gedanken durch Herz und Sinn. Da spricht einer wirklich wie mit der Pistole geschossen und verkündigt dem Volke: Höret auf mich, so spricht der Herr, höret auf mich, so werdet ihr Glück haben, und auf meinen Propheten, so werdet ihr siegen. Und keiner hört auf Gott und keiner hört auf den Propheten, den Gott gesandt hat. Und der Präsident sagt: Wir kommen zwar aus verschiedenen Kirchen und Glaubensrichtungen, aber der Glaube an die göttliche Trinität vereinigt uns. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, was da wieder in uns vor sich ging. Was da wieder in uns vor sich ging. Ihr Lieben, ich sage das nicht, um Kritik zu üben. Gott kennt mein Herz. Ich sage es nur, um hervorzuheben, welche Gnade es ist, dass wir als die von Menschen verworfenen, verkannten, abgelehnten hier sein dürfen und die wahren Worte Gottes durch Offenbarung des Geistes hören und glauben und sie geoffenbart bekommen in unserem Herzen. Wir haben es heute Vormittag schon gesagt, man kann oder jeder kann jeden Vers der Bibel beliebig wiederholen. Der Papst kann sagen, es ist der Wille Gottes, dass wir alle eins sind. Dann gibt er die Richtung an und dann ist das die Einheit. Aber welche Einheit? doch wahrhaftig nicht die Einheit Gottes. Ich werde euch wohl noch ein Wort heute zeigen müssen, welche Einheit das ist und was dem folgt. Aber hier sind wir dankbar für dieses Wort. So beruhigten sie das ganze Volk, indem sie sagten, seid still, denn der Tag ist heilig. Es war ein Tag, der Gott, dem Herrn, heilig war. Das steht hier im 9. Vers. Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Ein Tag, an dem Gott etwas getan hat, an dem er sein Volk zurückgebracht und alles geordnet hatte. Und dann heißt es, seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk hatte beim Anhören der Worte des Gesetzes zu weinen begonnen. Ich möchte uns heute das Gleiche zurufen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Dieser Tag ist dem Herrn, unserem Gott, heilig. Diese Zeit ist es, nach der Propheten und Apostel sich gesehnt haben, um mitzuerleben, mitzuhören und mitzusehen, was wir hören und was wir erleben. Und als Bruder Brenim das Statement machte, wenn Gott ihn gefragt hätte, wann er gewählt hätte, um auf Erden zu leben, dann sagte er, ich hätte die Zeit gewählt, in der ich lebe. Und nun ist auch er heimgenommen worden, ohne die endgültige Sache zu sehen. Wir sind heute noch hier, wissen nicht, wie weit wir noch alles miterleben werden. Eins aber ist gewiss, sollte ich die Vollendung nicht mehr miterleben. Eins ist gewiss, dass sie alle erleben werden, auch die uns schon vorausgegangen sind. Denn, so steht's geschrieben, wir, die wir leben und übrig bleiben, werden denen nicht zuvor haben, die da schlafen. Denn sie werden zuerst auferstehen. Und dann werden wir, die wir leben und übrig geblieben sind, verwandelt werden. Gott wird also ganz gerecht die Sache zum Abschluss bringen. Da wird nicht einer früher und nicht einer später die Vollendung erleben. Alle, die uns schon vorausgegangen sind, müssen warten, bis die Zeit gekommen ist. Und dann werden wir es gemeinsam erleben. So treu ist unser Gott. Es wäre nicht gerade so schön, wenn einige sich schon freuen würden und wir hier noch Plage erleben müssten und manche Prüfungen zu bestehen hätten. Sie warten im Paradies, bis auch wir dazukommen und die Vollendung stattfinden kann. Nehmt dieses Wort in eurem Herzen auf. Dies ist der Tag, den Gott gemacht hat, damit wir das Wort dieses Tages hören, die Verheißungen, die Gott für diese Zeit gegeben hat. Und daran haben alle wahren Gotteskinder zu allen Zeiten ihre Verbindung zu Gott gespürt und wussten, dass sie vom Geiste Gottes geleitet sind, weil sie nicht nur wussten, was Gott vor Zeiten getan hat, sondern auch das, was er in ihrer Zeit getan hat. Bruder Russ hat wieder das herrliche Wort gelesen aus Epheser 3. Ich habe es nebenan mitgehört und habe zu mir selber und zum Herrn gesagt, ist es überhaupt noch nötig, eine Predigt zu halten, wenn solch ein Wort Gottes gelesen wird? Ist das nicht eine Predigt, die 24 Stunden andauern könnte? Hier ist doch alles enthalten. Was fehlt hier denn in der Predigt? Alles drin. Eine Zusammenfassung. Paulus war ein Mann Gottes, dem es gegeben war, in der Kürze Dinge zusammenzufassen. Zusammenzufassen. Und wir dürfen heute, wollten wir uns mit jedem einzelnen Vers und mit dem, was darin ausgedrückt wird, befassen, dann könnten wir tatsächlich über jeden Vers mindestens eine Stunde sprechen und die dazugehörenden Bibelstellen suchen und auch finden. Wie herrlich, wenn hier in Vers 2, Epheser 3, Vers 2 schon gesagt wird, ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört. Ja, wer verwaltet denn eigentlich die Gnade Gottes, frag ich mich. Ihr habt von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir für euch verliehen worden ist. Welch eine Gnade. Paulus wusste, alles ist Gnade und nochmals Gnade. Jede Offenbarung, alles, was ihm zuteil wurde, alles war Gnade und nichts war Verdienst. Und er wusste, dass in dieser Gnade Gottes, die er ja erlebt hat, dass da Dinge zu verwalten waren für alle, die von Gott begnadigt worden sind. Und hier liegt das Geheimnis, das Gott schon oder Mose Gott gegenüber zum Ausdruck gebracht hat. Wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann lass mich deine Wege wissen. Paulus hatte Gnade vor Gott gefunden. Der Allmächtige ließ ihn seine Wege wissen und sein Tun. Amen. Haben wir Gnade vor Gott gefunden, lässt Gott uns seinen Weg mit seiner Gemeinde heute wissen. Gnade vor Gott zu finden bedeutet, mit Gott zu wandeln, sein Wort zu hören, Anteil zu haben an dem, was er jetzt tut. Nicht nur, was er vor 100 oder 1000 Jahren getan hat. In Vers 3 steht, dass mir nämlich durch Offenbarung, Amen, Halleluja, durch Offenbarung, nicht zu den Füßen Gamaliels, sondern zu den Füßen Jesu Christi, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist, wie ich davon schon vorhin in Kürze geschrieben habe, bezieht sich wahrscheinlich auf die ersten beiden Briefe. Das ist hier das dritte Kapitel. Er sagt, wie ich vorhin schon in Kürze davon geschrieben habe. In Vers 4 steht, daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Vertrautheit mit dem Geheimnis Christi erkennen. Das war nicht in seinem Kopf. Das war sein Leben. Es war sein Leben. Deshalb konnte er sagen, in ihm leben, weben und sind wir. Nicht nur Lehre. Es war sein Leben. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Vertrautheit mit dem Geheimnis Christi erkennen. Ich glaube, dasselbe dürfen wir von den Predigten Bruder Brenhim sagen. Ohne zu übertreiben, ohne zu untertreiben. Wir können sagen, aus dem, was Gott ihm geschenkt hat, können wir die innige Verbindung, die er mit Gott hatte, aus der ihm Offenbarung zufloss, erkennen und wissen, dass Gott zu ihm und dass er durch ihn gesprochen hat. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was gesagt wurde. Vers 5 steht, dass in früheren Zeitaltern den Menschenkindern nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten geoffenbart worden ist. Hier haben wir schon wieder einen Vers, der manchen vorgelesen werden müsste. Wie viele gibt es, die ganz einfach, wenn man ihnen sagt, dass Gott seine Wege nicht ändert und in unseren Tagen durch einen Propheten gesprochen hat? Du liebe Güte, dann ergreifen sie die Flucht und meinen, wir haben irgendeinen Russell, der die Jehovas Zeugen ins Leben gerufen hat, oder eine Ellen White, die die Adventisten ins Leben gerufen hat, oder ein Joseph Smith, der die Mormonen ins Leben gerufen hat, oder eine Mohammed. Solche Propheten brauchen wir nicht. Das waren falsche Propheten. Aber Gott hat immer Boten gehabt, Männer gehabt, Propheten gehabt, die er gerufen hat. Aber ich will euch sagen, was sie machen. Sie beziehen sich dann ganz schnell auf Hebräer 1. Und da steht, Gott hat vielfältig und auf mancherlei Weise zu den Vätern durch die Propheten gesprochen. Und dann sagen sie, ja, das war doch, das ist doch vorbei. Am Ende der Tage hat er in seinem Sohne zu uns geredet. Und dann machen sie Punkt. Ja, aber wo macht Gott einen Punkt? Wo endet Gott? Da, wo Menschen aufhören, da beginnt doch Gott erst. Da, wo Altes Testament aufgehört hat, da hat das Neue doch begonnen, oder nicht? Oh, meine Güte. Es durchdringt mich bis ins tiefste Innere. Dann finden Sie noch Lukas 16, 16 auch noch zu Ihrem eigenen Schaden. Das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes. Und von da ab wurde das Reich Gottes verkündigt. Und dann sagen sie, hier habt ihr es doch, hier habt ihr es doch. Oh, da haben wir es auch. Amen.
Amen.
Oh, da haben wir es. Mit großer Freude haben wir es da. Jawohl. Gott hat durch alle Propheten bis Malachi, hat er geredet. Und dann hat sich die Sache zu erfüllen begonnen. Mit Johannes und dann mit unserem Herrn. Aber der Herr sagte selber in Matthäus 23, ich werde euch Propheten und Schriftgelehrte senden, von denen ihr einige töten und verfolgen werdet. Derselbe Gott sagt, ich habe gesetzt in die Gemeinde Apostel, Propheten, Hirtenlehrer und Evangelisten.
Amen.
Ihr könnt es nachlesen, Apostelgeschichte 13. In der Gemeinde zu Antiochien wirkten folgende Apostel und Propheten. Überall, die ganze Heilige Schrift ist davon voll. Wie müssen wir Gottes Wort lesen? Durch Offenbarung, nicht mit vorgefertigter Meinung, offen vor dem Angesicht Gottes. Erst dann werden wir begreifen, wie die Wege Gottes mit seinem Volke sind. Und wenn er dann noch sagt, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Elia war ein Mann, der eine Entscheidung unter dem Volke Gottes herbeigerufen hat, und zwar zur Zeit des Abendopfers. Auch da muss man die Bibel ganz genau lesen. Gott hat allen Leuten Zeit gegeben, den 400 Aschera-Priestern, den 450 Baals-Priestern, und die haben alle den ganzen Tag zur Verfügung gehabt. Aber zur Abendzeit war die Zeit Gottes. Die Stunde des Propheten war die Stunde Gottes. Und er baute den Altar des Herrn wieder auf. Und dann ging es zur Sache. Wenn der Herr Gott ist, dann dienet ihm. Ist Baal Gott, dann lauft ihm nach, dient ihm. Die Stunde der Entscheidung war gekommen. Wenn hier Paulus von dem Geheimnis Gottes spricht, dann können wir das heute mit demselben Recht tun. Nicht nur von einem Geheimnis, das Geheimnis Gottes in Christo, sondern in ihm sind ja alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes verborgen. In der Offenbarung Jesu Christi liegt doch alles, was Gott uns zu offenbaren hat. In ihm ist uns alles geschenkt worden. Wir wollen hier nicht noch weiter eingehen, nur noch den Gedanken. Hier steht im letzten Teil von Vers 9, ja vielleicht den ganzen 9. Vers, um allen Aufklärung darüber zu geben, welche Bewandtnis es mit der Verwirklichung des Geheimnisses hat, das von Urzeiten in Gott, dem Schöpfer aller Dinge, verborgen gewesen ist. In Gott, dem Schöpfer aller Dinge, war es verborgen. Aber plötzlich, als Gott sich offenbarte, begann sich auch dieses verborgene Geheimnis Gottes zu entfalten, zu offenbaren. Und das ist doch die Summe des Ganzen, dass das, was Gott vor Grundlegung der Welt in sich hatte, geplant hatte, das nahm dann Gestalt an. Das begann sich zu verwirklichen. Und so sehen wir den Heilsratschluss unseres Gottes. Nichts für den Kopf, aber alles für das Herz. Denn Gott hat gesagt, mein Sohn, gib mir dein Herz. Was sagte Bruder Brenim in der einen Predigt? Satan nimmt den Kopf und beginnt mit Argumenten verschiedenster Art, wie bei Eva, und verwickelt uns in ein Gespräch. Und das sage ich euch, wenn der Satan zu uns kommt, dann auch mit keinem Zitat aus dem Spiegel oder dem Stern, sondern immer mit dem Worte Gottes. Auch zum Herrn kam er immer mit dem Worte Gottes, aber aus dem Zusammenhang gerissen. Er wollte ihn stürzen, zu Fall bringen, hat das Wort dazu genutzt, um ihn zu versuchen. Dasselbe macht der Satan noch heute. Und daran erkennen wir immer, ob es der Geist Gottes ist und wahrhaftige Inspiration oder ob es der Feind ist, der das Wort benutzen will, um zu zerstören und zu Fall zu bringen. Dann Vers 11. Oh, wie wunderbar hört sich das an. Diesen Vorsatz, den er von Ewigkeit her gefasst hatte, hat er zur Ausführung gebracht in Christus Jesus, unserem Herrn. Auch Paulus sieht schon eine vollendete Sache, hat er zur Ausführung gebracht. Kein Zweifel mehr. Nicht, vielleicht wird's ihm gelingen, vielleicht nicht. Hat er zur Ausführung gebracht. Und da kann ich nicht anders, als an Römer 8 zu denken. Die er berufen hat, die hat er gerechtfertigt. Die er gerechtfertigt, die hat er geheiligt, die hat er ans Ziel gebracht. Die hatte dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet. Amen. Und dann schließt Paulus mit den Worten, wer will die Auserwählten Gottes verklagen? Ich weiß, wer sie verklagen will. Ist ja dazu da. Nämlich der Ankläger, der Brüder. Ich habe das hier schon einmal gesagt. Wenn der rausgeschmissen wird, dann werde ich jauchzen. Und ich glaube, alle, die überwunden haben, durch das Wort Gottes und durch das Blut des Lammes, wenn diese rausgeschmissen, ich möchte mich des Namens, den ich ihm geben möchte, enthalten, wenn der rausgeschmissen wird, dann werde ich jauchzen, dann werde ich jubeln. Manchmal fragt man sich, warum Gott den da so noch lässt, aber Gott ist ja ein guter Gott und er lässt alle Dinge so zu, und schlussendlich muss ja alles zu seiner Verherrlichung dienen. Diesen Vorsatz, den er von Ewigkeit her gefasst hatte, hat er zur Ausführung gebracht in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Amen.
Und es geht noch weiter. In welchem wir die freudige Zuversicht und den freien Zugang, freien Zutritt in diesem freudigen Vertrauen durch den Glauben an ihn haben. Freien Zutritt. Der Vorhang zerriss. Der Weg ist frei. Lass dir nichts mehr in den Weg stellen. Satan wird's versuchen. Bei dir, bei mir, bei uns allen. Und er kann's auch probieren, dass wir einer dem anderen im Wege sein würden. Gestattet es nicht. Schaut über alles hinweg und richtet eure Blicke auf den Herrn, der gesagt hat, wenn ich erhöht sein werde von der Erde, dann werde ich alle zerstreuten Gotteskinder zu mir ziehen. Hat er dich gezogen?
Amen.
So wie er erhöht wurde, wirst du dann auch ein bisschen erhoben über die Dinge dieser Welt. Und dann wirst du nicht mehr darüber stolpern, sondern du wirst den Weg des Herrn darüber hinweggehen können. Jetzt sagt Paulus dann noch, deshalb bitte ich auch darum, in meinem Leiden für euch nicht mutlos zu werden. Das ist ja eine Verherrlichung für euch. Nicht mutlos zu werden. Manchmal kommen Stunden in unserem Leben, wo wir uns ganz allein fühlen. Und nicht nur das, wo wir uns verlassen fühlen, missverstanden fühlen und wirklich, wirklich nicht mehr ein- und nicht mehr auswissen. Wer das noch nicht erlebt hat, der wird es noch erleben. Und in diesen vielen Jahren, in denen ich predige, habe ich schon Leute sagen hören, Bruder Frank, du hast schon vor Jahren gesagt, wer das noch nicht erlebt hat, dem steht's noch bevor. Und dann waren die jung, da war alles herrlich und in Freuden und haben gedacht, ja, nein, also bei mir nicht. Dann kam sagen, du hast damals das und das gesagt. Ich wollt's nicht glauben, aber dann ist doch gekommen. Wir, noch ist nicht aller Tage Abend. Wir sind alle noch auf Erden und jeder hat Prüfungen zu bestehen. Aber wenn wir wissen, dass er unser hoher Priester geworden ist und ist mit seinem eigenen heiligen Blut in das göttliche Heiligtum eingegangen und das Blut bleibt auf dem Gnadenthron, bis die Vollendung der Brautgemeinde zustande gekommen ist, dann hat das Blut seine Wirkung getan und dann wird Gnadenthron Gerichtsthron. Dann ist die Gnadenzeit zu Ende und dann rechnet Gott ab. Hier haben wir noch ein Wort. Wir haben ja über das Leben gesprochen und dann einen kurzen Vergleich mit dem Tod. Hier im Johannesbrief. Ihr wisst ja, Johannes war der Lieblingsjünger Jesu. Und so wird zumindest gesagt, ob das, steht das in der Bibel, dass er der Lieblingsjünger Jesu war? Oder steht das an seiner Brust war? Auch da müssen wir alle ganz genau lesen, den er besonders lieb hatte, nicht? Irgendwie stand Johannes ihm ziemlich nahe. Naja, das ist schön, freue ich mich drüber. Aber wir können dem Herrn auch alle nahe stehen. Und er war ja der Mann, der von der Liebe irgendwie besonders ergriffen war. Paulus hat über Gaben, über Dienste, über vieles geschrieben. Das Hauptanliegen des Johannes war die göttliche Liebe. Und ich glaube, dass er so von dieser göttlichen Liebe durchdrungen war, dass er sie gelebt, dass er sie geschrieben, dass er sie gepredigt, dass er ein Bestandteil dessen war, was er gesagt und geschrieben hat. Es war hier ein Wort, das ich lesen wollte, und zwar 1. Johannes 5. 1. Johannes 5, Vers 13. Dies habe ich euch, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Es geht um das Wissen. Viele glauben, aber das genügt nicht. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Wir müssen dazu Kapitel 1 zurückgehen und müssen in 1. Johannes Kapitel 1, man muss von Vers 1 lesen. Was von Anfang da war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir beschaut, was unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbar geworden. Und wir haben es gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns offenbar geworden ist. Was war's? Das beim Vater war und uns offenbar geworden ist. Gott hat sich in Christo geoffenbart, um unsretwillen das Leben, das ewige Leben, das beim Vater war und uns offenbar geworden ist. Und dann steht's von unserem Herrn. In ihm war das Leben. Hier steht, das beim Vater war und uns offenbar geworden ist. Johannes schreibt genauso. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Johannes schreibt hier weiter in Kapitel 1, Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und jetzt kommt's. Die Gemeinschaft mit uns ist aber die Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohne Jesus Christus. Was heißt das? Ist das ein Dialog zwischen Zweien? Nein. Hier wird uns nur gezeigt, das, was in Gott war, ist in Christo offenbar geworden. Und das erkennen wir an. Und wir sagen heute Nachmittag, wie wir heute Vormittag gesagt haben, nur da, wo Gott der Menschheit begegnet ist, können wir als Menschen Gott begegnen. Und es gibt nur einen Ort der Begegnung Gottes mit der Menschheit, in Jesus Christus, unserem Herrn. Alle, die dem Herrn folgen, die ihm glauben, empfangen das ewige Leben. Ich musste unwillkürlich an den Vergleich mit dem Antichristen denken. Und ich lese euch da aus dem vierten Siegel etwas vor. Ist ja auch Wort Gottes, kostbares Wort Gottes. Der Antichrist hat ja so schön begonnen, aber dann im vierten Siegel steht in Offenbarung Kapitel 6 von Vers 7. Offenbarung Kapitel 6 von Vers 7. Als das Lamm das vierte Siegel öffnete, hörte ich das vierte Lebewesen laut rufen, komm. Da sah ich hin und erblickte ein fahles Ross und der auf ihm sitzende Reiter, der heißt der Tod. Und die Hölle oder Totenreich, je nach Übersetzung, bildete sein Gefolge. Und es wurde ihnen die Macht über den vierten Teil der Erde gegeben, die Menschen durch das Schwert und Hunger, durch Pest und durch alle wilden Tiere und so weiter auf die Erde zu Tode zu bringen. Mir geht's hier nur um den einen Gedanken. Jesus Christus ist gekommen, um uns Leben und volles Genüge zu geben. Göttliches, ewiges Leben. Ihm folgen alle, die für den Himmel bestimmt sind, die vor Grundlegung der Welt dazu erwählt wurden, in das Bild Jesu Christi umgestaltet zu werden. Der Antichrist, der hat einen sonderbaren Namen. Das Gegenteil von dem, was Christus ist. Christus ist das Leben. Und er heißt hier, der Antichrist heißt hier, der Tod. Der Tod. Und die Hölle bildet sein Gefolge. Alle, die zur Hölle hinunterfahren, folgen dem Antichristen, sterben den zweiten, den geistlichen Tod. Und alle, die zum ewigen Leben bestimmt waren, das lese ich euch vor, damit ihr wisst, dass es geschrieben steht. Apostelgeschichte 13. Dank sei Gott für sein ewiges Wort. Dank sei Gott für die Apostelgeschichte. Dank sei Gott für alle Briefe. Dank sei Gott für jedes heilige Wort, für jedes heilige Wort. Preis sei seinem Namen. Apostelgeschichte 13, Vers 46. Nur damit ihr wisst, dass wir nicht auswendig reden, sondern inwendig. Hier steht, da erklärten ihnen Paulus und Barnabas mit Freimut, euch, also den Juden, musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden, weil ihr es aber zurückstoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht für würdig erachtet, so wenden wir uns nunmehr zu den Heiden. Denn so hat uns der Herr geboten. Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du zum Heil werdest bis ans Ende der Erde. Als die Heiden das hörten, freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn. Und alle, so viele ihre zum ewigen Leben verordnet waren, wurden gläubig. Amen. Amen. Das ist der Ratschluss Gottes. Manche mögen sich wundern. Ja, warum? Man sagt, wenn Gott alle Dinge im Voraus weiß, warum müssen wir ausziehen, um zu predigen? Meint ihr nicht, dass ihr mich auch lieber hier in Ruhe begeben würde? Wir müssen gehen. Es ist der göttliche Auftrag. Aber hier geht es jetzt mal um diesen Gedanken. Alle, die zum ewigen Leben verordnet waren, wurden gläubig. Aus Heiden und aus Juden. Aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Aus allen Farben, wer immer sie sein mögen. Gott hat wirklich, so steht es geschrieben, schon aus der Zeit Abrahams, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Nicht nur eins, sondern alle. Und alle bedeutet alle. Und so wird der Herr aus allen Farben, Sprachen, Nationen, Völkern, wer sie sein mögen, er wird ein herrliches Bouquet haben. Viele werden da sein. Und es heißt hier so wunderbar, als sie das hörten, und habt ihr gemerkt, wie es hier formuliert wird? Weil ihr es aber zurückstoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht für würdig erachtet. Worum ging es da? Um das Wort Gottes. Und sie haben das Wort Gottes nicht hören wollen und haben deshalb nicht ewiges Leben empfangen können. Und deshalb die Wende von den Juden zu den Heiden. Alle, die zum ewigen Leben verordnet waren, wurden gläubig. Der Herr kennt die Seinen und die Seinen kennen ihn. Er offenbart sich ihnen und auch sie erkennen ihn als den, der er ist. Der Herr ist gekommen, um die Seinen zu erlösen. Was steht in Johannes 17? Alle, die du mir gegeben hast, werden zu mir kommen. Und niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn zuerst. Wir sind nicht von selber gekommen. Hier war ein so gewaltiger Zug. ein Zug Gottes. Wir haben gar nicht Widerstand leisten können. Wir sind gezogen worden. Wie steht's im Hohelied? Ziehe mich, so will ich dir nacheilen. Welch ein wunderbares Wort Gottes. Alles ist von ihm ausgegangen, alles von ihm geordnet. Und wir lassen uns in diese göttliche Ordnung hineinfügen. Sagt mal, sollten wir nicht dankbar dafür sein, dass Gott es so gefügt hat, dass wir in diesen Tagen die völlige Klarheit über den gesamten Ratschluss Gottes haben, dass es, soweit wir es im Moment überblicken können, doch keine Probleme gibt, die noch irgendwo keine Rätsel, die noch gelöst werden müssten. Vielleicht in unserem eigenen Leben, aber nicht was Gott und Gottes Wort und Gottes Plan betrifft. Sein Wort, ja die Geheimnisse, die seit Grundlegung der Welt verborgen waren, hat Gott doch geoffenbart. Ich glaube, Bruder Brennim hätte die gleiche Formulierung verwenden können, wie Paulus sie verwandte. Mir als dem Geringsten ist das Geheimnis Gottes, das von ewigen Zeiten her der Menschheit verborgen geblieben ist, geoffenbart worden. Und dadurch, dass wir uns von Gott in diese Richtung haben einstimmen lassen, nicht in die Richtung Brennims, das möchte ich ganz klar betonen, in die göttliche Richtung. So wie Gott ihn eingestimmt hat, so haben wir uns in Übereinstimmung mit dem geoffenbarten Worte bringen lassen. Und dafür sind wir Gott dankbar. So haben wir auch das Wort verstanden, das Paulus an die Korinther schreibt. Wer ist Paulus? Wer ist Apollos? Wer sind wir? Wer ist denn überhaupt gekreuzigt worden? Und dann kommt er zu dem Punkt und sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen und Gott hat Wachstum und Gedeihen dazu geschenkt. Dasselbe sagen wir heute. Was sagt der Prophet Jesaja, der dem Sämann den Samen gibt? Wer hat uns Samen Gottes gegeben, dass wir das Wort ausstreuen und aussehen können? Gott hat's gegeben. Und der göttliche Same hat's aufgenommen. Und er kommt hervor. Und alle, die zum ewigen Leben bestimmt sind, nehmen es an. Aber auch der andere, der bringt seine Ernte ein. Und alle, die dazu bestimmt sind, mit ihm runterzufahren, bilden sein Gefolge. Und ich sag euch, sein Gefolge ist ziemlich groß. Wir können es nicht ändern. Wir sind froh, dass wir zu der kleinen Herde gehören dürfen, von der geschrieben steht, es ist des Vaters Wohlgefallen, der kleinen Herde das Reich zu geben. Lieber mit wenigen in der Herrlichkeit als mit vielen da unten. Das könnt ihr mir glauben. Und dann sind wir schon wieder getröstet, machen uns gar keine Sorgen, wünschten aber von Herzen, dass diesem Erzfeind noch einige entrissen würden, die da nicht hingehören. Gott möge es schenken. Ihr wisst ja, wie es ist. Die Masse wird manchmal mitgerissen, ohne dass sie mitzugehen hat. Wir haben es ja im Dritten Reich erlebt, wie viele da mitgemacht haben, die nachher gedacht haben, mein Jammer, was haben wir da überhaupt gemacht? Sie haben keine Zeit gehabt, um nachzudenken. Möge Gott noch einigen Zeit geben, ein wenig Zeit, eine ganz kurze Zeit, zu überdenken, was sie tun, wohin sie gehen, was ihre Zielsetzung ist. Und wenn der Herr uns gnädig ist und dazu gebrauchen möchte, dann sind wir bereit, dieses herrliche Gnadenangebot unseres Gottes der ganzen Welt zu präsentieren. Ich wünschte, es würde wahr werden. Gott segne uns alle. Dies ist der Tag. Dies ist die Stunde. Dies ist die Zeit, die der Herr gemacht hat, für uns gemacht hat, für dich und für mich. Gelobt sei sein heiliger Name. Amen.
Amen. Nochmals wollen wir es hervorheben, was wir heute gelesen haben. Was in Gott, dem Schöpfer, von Ewigkeit her verborgen war, aber von ihm als Plan gefasst wurde, kommt durch Jesus Christus mit der Gemeinde zur Vollendung und zur Ausführung.
Amen.
Und durch die Gnade Gottes hat der Herr doch alles geoffenbart, die Siegel geöffnet, die Geheimnisse kundgetan. Wir sind Gott dankbar für seinen Knecht und Propheten, den er gesandt hat. Und er sagte, wer einen Propheten, den ich sende, in meinem Namen, den er aufnimmt, der nimmt mich auf. Das hat der Herr auch schon gesagt, nachdem alle alttestamentlichen Propheten, nachdem der Dienst Johannes des Täufers schon längst zu Ende war. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Wer einen Propheten aufnimmt, den ich sende, der wird den Lohn eines Propheten bekommen. Den bekommen wir alle, weil wir den Propheten Gottes aufgenommen haben. Deshalb haben wir Gott aufgenommen. Denn Gott sandte seinen Propheten mit seinem Wort. Wir haben damit den Herrn aufgenommen. Was hat Jesus gesagt? Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer euch hört, der hört mich. So steht es geschrieben. So ist es bis auf den heutigen Tag. Und der Herr sagt, haben Sie mein Wort gehört, werden Sie auch euer Wort hören. Amen. Oh, Dank sei Gott. Wir sind zu aller Zeit jedes Wortes Gottes eingedenk, das geschrieben steht. Wir möchten, dass der Geist Gottes frei wirken kann, so wie er möchte. Wir wollen ihn nicht dämpfen, sondern Gott die Möglichkeit geben, wenn noch etwas hinzugefügt werden soll, dem, was schon gesagt wurde, sind wir immer dazu bereit. Aber gewöhnlich wird es wohl so sein, dass durch das Wort wirklich der Wille Gottes und die Geheimnisse Gottes so offengelegt werden, wie sie klarer nicht gemacht werden können. Es ist der Geist Gottes. Aber es gibt doch eine Schriftstelle, dass wir Gott singen dürfen mit Psalmen, mit Lobliedern, dass wir in eine Anbetung hineinkommen, in einen Lobpreis. Es kann in allen Sprachen sein, in alten und neuen Zungen, wie Gott es gibt, in Harmonie des Geistes. Ich bin dem Herrn so dankbar. Amen, Bruder Kupfer.
Amen.
Amen. Amen. Hätten Sie alles auf einmal gesagt, das wär schöner gewesen. Doch, auch wenn wir es nicht alles sagen, ich glaube, wir sind alle dankbar.
Amen.
Dankbar für die Treue Gottes.
Amen.
Dankbar für sein Wort.
Amen.
Es ist ein offenes, ein geoffenbartes, ein lebendiges Wort geworden.
Amen.
Gott sei Dank dafür. Und in dem Moment, wo dieses Wort mit der gleichen Inspiration uns trifft, wie es die Propheten und Apostel getroffen haben, als sie es empfingen. Dann kommt in die Mechanik die Dynamik. Und dann weiß ich nicht mehr, was noch alles geschehen wird. Allmächtiger Gott, du hast dieses Anliegen gehört. Und ich bitte ganz bewusst für unsere Schwester als erstes, dass sie in ihrem Geiste, als zweites, dass sie in ihrer Seele, als drittes, dass sie in ihrem Leibe geheilt werde. Und allmächtiger Gott, der du alle Herzen kennst, alle Gedanken vor dir offenbar sind, du weißt es, wie ich's meine, schenke Heilung an Geist, Seele und Leib. Ich kann der Schwester versprechen, wenn sie im Geist und in der Seele geheilt ist, wird sie keine leiblichen Probleme mehr haben. Die Not ist in der Seele und das Problem im Geiste. dann wird der Leib gesund sein. Herr, allmächtiger Gott, ich bitte dich heute auch von Herzen, nimm alle frommen Geister von deinem Volke und gib uns nur einen Geist, den Heiligen Geist. Auf alle anderen Geister können wir verzichten. Die machen uns nur irre. Mein Gott, im Namen Jesu Christi von Nazareth, stellen wir den Anspruch auf die bluterkaufte Schar, dass jeder Geist weiche durch die Kraft Gottes, durch die Autorität des Wortes, durch die Kraft des Namens Jesu Christi. Ergreife du von uns allen Besitz durch deinen Geist. Dann wird alles wohl sein. Herr, mein Gott, ich bitte dich, erhöre uns. Und ich danke dir, dass du uns erhört hast. Jetzt bitte ich dich noch um eines, dass niemand ein Wort über die Art dieses Gebetes oder das, was darin ausgedrückt wurde, redet, sondern darüber nachdenkt und sich selber prüft vor dem Angesicht Gottes.
Amen.
Ob wir wirklich vom Geiste Gottes geleitet sind, wie wir es manchmal meinen, oder ob andere Geister uns an der Nase herumführen, und das in frömmster Weise. Herr, wie wir gemeinsam gebeten haben, alle Frommen, alle Religiösen, alle Geister sollen weichen. Dein Geist, o Gott, walte in unserer Mitte. Dein Geist komme über dein Volk. Die heilige Salbung, um das heilige Wort lebendig zu machen und zur Gotteskraft werden zu lassen. Herr, nun ist's ausgesprochen worden. Hilf mir und hilf uns allen, stets zu unterscheiden, bald keine Menschen mehr den Fehler zu suchen, sondern zu prüfen und zu glauben. Und dann wirst du alles wohl machen. Treuer Gott, mein Herz ist bewogen, dir zu danken. Zu danken für das große Vorrecht, dass wir dein Wort aus deinem heiligen Munde in dieser Generation gehört haben. Frisch vom Thron geoffenbart. O Gott, wer sind wir und was sind wir? Wir sind das, was du aus uns gemacht hast. Söhne und Töchter Gottes. Wir danken dir für deine Nähe. Wir danken dir für deine liebliche Gegenwart, o Herr. Wir bitten dennoch für alle, die offene Fragen haben, die Entscheidungen zu treffen haben. Geliebter Herr, wir möchten wahres Mitgefühl haben, nicht mit Leid, dass wir einander, sondern Mitgefühl, göttliches, inniges Mitgefühl, dass wir so miteinander verbunden sind, dass die Not des Bruders und der Schwester unsere eigene Not wäre. O Gott, verbinde uns so mit diesem Band der göttlichen Liebe, so fest, so innig, denn es ist das Band der Vollkommenheit. Treuer Gott, wer zur Vollkommenheit in Christo gelangen möchte, der muss sich von diesem Band der Vollkommenheit, von dem Band der göttlichen Liebe umschließen, umschlingen, fest zusammenbinden lassen.
Amen.
Als ein Herz und eine Seele, ein Leib, ein Geist, ein Glaube, ein Herr, eine Taufe. Ach, mein Herr, habe nochmals innigen Dank für alles. Wir bitten dich auch um deinen Segen für ganz Europa, für die ganze Welt, speziell für Osteuropa, o Herr, geliebter Heiland. Du hast alle geliebt. Alle aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. die du dazu bestimmt hast, deine Herrlichkeit zu schauen. Und wir bitten dich, öffne uns die Türen. Lass es uns wissen, o Herr, wann und wo du uns gebrauchen möchtest. Segne in Frankreich alle, die dein Wort gehört haben. Segne in Belgien alle, die dein Wort gehört haben. Segne überall. Segne in Polen, in der Tschechien, Herr, Rumänien, Russland. Ronda bis Bulgarien, Herr. O Gott, segne überall. Geliebter Herr, wir bitten auch für China. Wir bitten für alle Völker, für alle Sprachen. O, schenk einen Durchbruch. Schenk einen Durchbruch mit Gewalt, Gewalt Gottes. Wir stehen zu deiner Verfügung. Wenn du keinen anderen findest, hier sind wir, Herr. Nimm uns und gebrauche uns zur Ehre deines heiligen Namens. Amen. Amen.